Liebe Hörerinnen und Hörer, und schon wieder sind wir im neuen Jahr unterwegs, uns den Herausforderungen des Lebens zu stellen, und die sind so verschieden wie wir selbst, versteht sich. Guten Abend, hallo und willkommen bei einer neuen Wachsal-Episode. Ich habe sie mal genannt, Reform trifft Anstaltsalltag. In dieser Episode tauche ich ab, wieder einmal, in die Zeit der 1970er, zweite Hälfte. Psychiatriepolitisch war 1975 die Geburtsstunde der großen Reform der Psychiatrie in Deutschland, BRD, versteht sich. Aber auch in der damaligen DDR gab es bereits 1963, also deutlich früher, mit den Rodewischer Thesen 10 Thesen zur Reform der Anstaltspsychiatrie. Diese Thesen entstanden auf dem ersten internationalen Symposium über psychiatrische Rehabilitation in einer psychiatrischen Anstalt eben in Rodewisch nahe Karl-Marx-Stadt, Chemnitz. Die Reformbewegung in der DDR werde ich in einer späteren Episode beleuchten. 1975 nun der Abschlussbericht der mehrjährigen Untersuchungen der Missstände in der deutschen Psychiatrie, die von einer großen Enquete-Kommission beschlossen und eingesetzt durch Bundestag und Bundesregierung, wurde dann in der 202. Sitzung der 7. Wahlperiode des Deutschen Bundestages am 25.11.1975 vorgelegt. Dort hieß es genau, nachzulesen im Protokoll der Bundestagssitzung, ich zitiere, Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland zur psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung der Bevölkerung. Schlussbericht der Sachverständigenkommission. Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Versorgung psychisch Kranker und Behinderter. Empfehlungen zur Neuordnung, insbesondere Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit. Deckung von Bedarfslücken, Umstrukturierung der psychiatrischen Krankenhäuser und anderer, Trennung der Behandlung von Geisteskranken und Behinderten, Förderung der ärztlichen Fortbildung, Ausweitung der ambulanten Versorgung, Stärkung der psychosomatischen Medizin, Verbesserung komplementärer Dienste zur Rehabilitation und anderer Einrichtungen von Behindertenzentren, rechtliche Probleme der psychiatrischen Versorgung, Verstärkung der Forschung. Soweit der Originaltext aus dem Protokoll des Bundestags, der Bundestagssitzung damals. Dieser sicherlich historische Moment in der Psychiatrie jährt sich dieses Jahr zum 50. Mal. Zum Thema wird es deshalb auch diverse Veranstaltungen geben im Laufe des Jahres. Eine Fachtagung findet am 2. und 3. Juni 2025 in Leipzig statt. Der Wachsaal, dieser Podcast eben, wird sich auch noch mehrmals mit dem Jubiläum auseinandersetzen. Soweit also die Skizze der Ereignisse um die Psychiatrie-Enquete auf dem großen Parkett. Mein Beitrag heute versucht eine Schilderung der Bemühungen einige Etagen tiefer. Die Empfehlungen nämlich, wie ich sie eben vorgelesen habe, in einem psychiatrischen Großkrankenhaus umzusetzen. Zugegeben, es wird nur ein Ausschnitt, ein Teilaspekt sein. Aber ich bin sicher, dass es auf andere Orte übertragbar war. Meine Aspekte sind, welche Gruppierungen betrieben denn eine Reform vor Ort? Spielte Gewerkschaft und Personalrat eine Rolle? Welche Orientierung gab die Betriebsleitung? Und passten deren Vorgehensweisen mit der eigentlichen Pressure Group in dieser Großklinik, in dem Fall die sozialpsychiatrische Arbeitsgemeinschaft von Mitarbeitern der Landesklinik Düren-Spack, zueinander? Um das zu erinnern, habe ich altes Material gesichtet und im Gespräch meine Erinnerungen an damals geschärft. Zur Einstimmung auf die damaligen Verhältnisse hier einige Auszüge aus dem Bazar, einer damaligen Zeitschrift der Auszubildenden der Krankenpflegeschule der Landesklinik Düren, und eines Informationsblattes der oben genannten SPAC. Aus einem Protokoll einer Sitzung einer Organisationsberatung werde ich berichten. Einen offenen Brief des damaligen ärztlichen Leiters zitieren. Ich werde dann die Dokumente jeweils nochmal benennen. Vielleicht noch eins, bevor ich heute richtig anfange. Ich pendle gerade zwischen einer auf dem Sterbebett liegenden Weggefährtin, die ich seit dieser Psychiatriezeit kenne und diese Ereignisse auch erinnert und diesem Podcast hin und her. Da ist es mir mitunter zweifelnd zumute, ob es Sinn macht, so kleine Ausschnitte aus der bewegten Zeit und den Kampf um eine humanere Psychiatrie von damals zu beschreiben. Aber ich sage mir, gerade deshalb sollten Geschichte und Geschichten weitergegeben werden. Auf geht's! Nun der erste Artikel aus der Zeitung der Schüler der Landesklinik Düren. Die Zeitschrift heißt Bazar. Randgruppe fehlten Stimmen. Der ein oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Am 27. und 28. April des Jahres 1979 fanden Personalratswahlen statt. Das Ergebnis entsprach nicht den Erwartungen derjenigen, die diese Neuwahl herbeigeführt hat. Das Wahlresultat lässt sich zum großen Teil auf die unterschiedlichen Wahlkampfmethoden zurückführen. Unserer Meinung nach scheiterte ein Sieg der ÖTV und DAG-Gruppe, das waren damals Gewerkschaften, heute Verdi, trotz eines erheblichen Stimmenzuwachses der ÖTV an der mangelnden Aggressivität des von beiden Gewerkschaften geführten Wahlkampfes. Beide Gewerkschaften haben es versäumt, den Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, worum es bei dieser Wahl ging. Es sollten klare Mehrheitsverhältnisse geschaffen werden. Außerdem war zu wählen zwischen einem Personalrat, der Personalratspolitik für gemeinsame Interessen macht, und einem Personalrat, der sich als Interessensvertretung für Einzelne versteht. Dazu kam eine zu lasche Einstellung einiger Kolleginnen und Kollegen zur Wichtigkeit einer solchen Wahl. Wir wissen von einigen Kolleginnen und Kollegen, die die Wahl verschlafen haben oder dachten, meine Stimme macht den Kohl ja doch nicht fett. Das Wahlergebnis hat hoffentlich allen gezeigt, dass es bei einer Wahl auf jede Stimme ankommt. Der von der ÖTV und DRG schlecht geführte Wahlkampf hat zwar die Liste Gesundheitsdienst für jedermann begünstigt, allerdings hat der Anführer dieser Liste, ein Herr L. auch selbst einiges zu seinem Erfolg beigetragen. Anmerkung von mir, dieser Gesundheitsdienst für jedermann war eben eine gewerkschaftsunabhängige Liste, die den konservativen Flügel damals vertreten hat und eben dessen Anführer in Anführungszeichen war der Herr L. Jetzt weiter hier im Artikel. Da wäre zum Beispiel die eine Hand wäscht die andere Mentalität. Folgender Satz zu einer Kollegin im Wahllokal von diesem Herrn L. Ich habe schicke neue Jacken da. Oder wenn ich nicht da gewesen wäre, wärst du nie hier Pfleger geworden. Es gibt doch noch viele ähnliche Beispiele. Eine sehr wichtige Rolle spielte auch die Diffamierung und Verleumdung des Gegners. So zum Beispiel durch Bemerkungen, dass Kommunisten im Personalrat nichts zu suchen hätten, weil eine Verbindung zum SSK, eben der Sozialistischen Selbsthilfe Kölns, nicht ausgeschlossen werden kann. Diese Bemerkungen wurden die Leute der Gewerkschaftslisten tituliert. Jetzt wieder im Artikel. Wir von der Redaktion wehren uns gegen solche Praktiken. Wir werden hierbei an die Praxis der Berufsverbote erinnert. Auch wurden die anders als Herr L. Denkenden als Weltverbesserer und Randgruppe schlecht gemacht. Ganz abgesehen davon, dass diese Randgruppe in Anführungszeichen von Weltverbesserern eine Weiterentwicklung und Humanisierung der Dürener Psychiatrie getragen, ja und erst ermöglicht hat. Dadurch wurde die Landesklinik Düren anschließend führend in der Bundesrepublik. Wird der Gegner durch solche Methoden lächerlich gemacht und man geht einer Auseinandersetzung aus dem Weg. Wir halten Herrn L. für einen intelligenten Menschen und unterstellen ihm deshalb, dass die diffamierenden Wahlkampfschmierereien wieder besseren Wissens gemacht wurde. Herr L. hätte die Wahl jedoch sicherlich nicht gewonnen ohne den persönlichen Wahlkampfeinsatz seiner Strohmänner und Frauen. Ein gesteigerter persönlicher Einsatz hätte der ÖTV und der DRG-Gruppe sehr gut getan. Was sind die möglichen Folgen dieses Wahlausgangs? Die Randgruppe in Anführungszeichen von Weltverbesserern kann zu diesem Personalrat kein Vertrauen entwickeln. Es ist nur ein Personalrat für die Kolleginnen und Kollegen, die auf die schmutzigen Wahlkampfparolen hereingefallen sind. Eine fortschrittliche Psychiatrie wird sich in Düren in Zukunft schwer tun. Gerade diese Weltverbesserer haben begonnen, den Dürener Jeckeberg, so heißt die Klinik, die Anstalt im Volksmund, doch erst aus dem sozialen Absatz geholt. Nicht zuletzt auch durch die offene Darstellung der vorhandenen Missstände. Soweit dieser Artikel. Dieser Artikel lässt so ein wenig durchblicken, wie verfeindet, wie polarisiert die verschiedenen Gruppen sich auch im Personalrat wiedergespiegelt haben. Das führte, wie gesagt, dazu, ich kann mich da noch gut dran erinnern, dass es nicht möglich war, den Personalrat flankierend für Maßnahmen, was die Reformbewegung betrifft, zu gewinnen. Also zum Beispiel vehementere Forderungen nach besserer Personalbemessung, was ja der Reformbewegung, den Reformbemühungen deutlich unterstützt hätte. Folgendes Interview wurde auch zu der Zeit in dieser Zeitschrift Bazar mit dem damaligen ärztlichen Leiter Dr. Helmut Köster geführt. Dieses Interview sollte dann noch ein Nachspiel haben, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Ich lese hier aus diesem Interview deshalb vor, weil es so etwas die ja auch schon sehr zugespitzte Haltung der vor allen Dingen ärztlichen Betriebsleitung darstellt. Es ging um eine geplante Reise nach Triest. Die Fragen, die ich hier mal zusammenfasse, werden dann von Herrn Köster zusammenhängend beantwortet. Warum reisen Sie nach Triest zu Basaglia? Treffen Sie sich mit ihm persönlich? Fahren Sie allein oder nehmen Sie noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Klinik mit? Welche Beweggründe führten zu Ihrem Entschluss, sich die demokratische Psychiatrie Italiens einmal an Ort und Stelle anzusehen? Sehen Sie persönlich Parallelen in der Entwicklung zu Franco Basaglia bei Ihnen? Sehen Sie in der Reformbewegung in der BRD-Psychiatrie eine Chance, das vielerorts noch bestehende Elend in der Psychiatrie zu beseitigen? Wir meinen, dass die politische Komponente in den Veränderungsbestrebungen der fortschrittlichen Psychiatrieleute oftmals durch Streit über komplizierte Therapietechniken sowie humanitäre und Mitleidskultur in den Hintergrund tritt und das typisch für die Bundesrepublik ist. Wir möchten Ihnen an dieser Stelle anbieten, einen Erfahrungsbericht über Ihre Reise nach Triest in diesem Basar zu veröffentlichen. Dies würde uns natürlich eine Exklusivberichterstattung bedeuten. Das waren die zusammengefassten Fragen, sind natürlich aus einer Perspektive von sehr jungen Leuten damals, wirken sie heute schon ein bisschen einfach, aber interessant. Aber die Antwort jetzt im Interview dann mit dem Herrn Köster, dem ärztlichen Direktor damals. Herr Köster meint, er sei sich hinsichtlich der Fahrt zu Basaglia noch unschlüssig. Er habe den Eindruck, dass es nicht effektiv sei, im Moment dorthin zu fahren, da sich dort zurzeit eine regelrechte Flut von Informationssüchtigen hinbewege und dies wohl nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhe, objektive und ausführliche Informationen zu bekommen. Sein Hauptziel der vielleicht noch bevorstehenden Fahrt sei es, sich an Ort und Stelle von der Entwicklung, die Basaglia eingeleitet hat, sich zu informieren. Herr Köster überlegt sogar, die Fahrt erst dann zu realisieren, wenn Basaglia seinen geplanten Wechsel von Triest in die römische Region vorgenommen habe. Er ist der Meinung, dass dann die Möglichkeit bestehe, noch bessere und korrektere Informationen zu bekommen, da Basaglia hier wohl zum ersten Mal in die Lage versetzt werde, Schlüsse, die er aus den gemachten Erfahrungen gezogen habe, in die Realität umzusetzen. Demnach würde sein Ansatz wohl dann auch ausgereifter sein. Herr Köster sieht Herrn Basaglia nicht als einen Vertreter der Antipsychiatrie und ist auch der Ansicht, dass Basaglias Handlungsweise von rein pragmatischer Natur sei und dass Basaglia wohl auch nicht grundsätzlich gegen Psychopharmaka eingestellt sei. Der Unterschied zur hiesigen Psychiatrie bestehe hauptsächlich darin, dass Basaglia forciert die Entwicklung einer gemeindenahen Psychiatrie vorantreibe. Ein weiterer fundamentaler Unterschied bestehe nach der Meinung von Herrn Köster wohl darin, dass Herr Basaglia mit den Patienten politisch agiere, was er, Herr Köster, persönlich für eine gefährliche Sache halte. Herr Köster hält dem entgegen die Entwicklung in der BRD für richtiger. Es bestehe zwar noch die Möglichkeit, sich der modernen Psychiatrie zu entziehen, aber trotzdem halte er statt einer forcierten eine schrittweise Entwicklung zur gemeindenahen Psychiatrie verwirklicht durch Ambulanzen für richtiger. Basaglia, so meint der Köster, kann sich bei seiner Arbeit auf eine intakte Gesundheitsverwaltung stützen. Außerdem kann er sich auf staatliche, kommunale Instanzen stützen, was bei der Struktur unseres Gesundheitswesens wohl nicht möglich ist. Ja, soweit dieses Interview. Teilweise stocke ich da ein bisschen, weil das so altes Papier ist, was ich dann auch nicht mehr so gut lesen kann. Aber ich denke, die Botschaft ist schon auch rübergekommen. Die Haltung in dem Fall von Herrn Köster. Aber dieses Interview hat dann noch wenige Tage später ein großes Nachspiel gehabt. Das war nämlich so, dass ja dieser Basar handwerklich nicht, also journalistisch handwerklich jetzt nicht so geschult war und es wohl eine Verabredung nicht eingehalten wurde, die Antworten nochmal sich autorisieren zu lassen. Und so hat dann Herr Köster folgenden offenen Brief am 14. September 1979 verfasst und verteilt. Zum zweiten Mal, also jetzt kommt der Inhalt des Briefes. Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden bin ich zu meinem Bedauern gezwungen, mich durch das Verhalten einzelner von an sich guten Intentionen und begrüßenswerten Initiativen öffentlich zu distanzieren. Was das erste Mal, weiß ich nicht mehr, aber sagt halt, es wäre das zweite Mal innerhalb von 24 Stunden. Weiter, ich denke, dass ich im Laufe der Jahrzehnte gelernt habe, relativ gelassen mit Meinungen, Auffassungen und Vorgehensweisen, welche nicht meinen Anschauungen und Verhaltensmustern entsprechen, umzugehen und besonnen und tolerant zu reagieren. Aber für Unfairness und Unredlichkeit habe ich kein Verständnis. Eine solche Behandlung ist mir jetzt in der Nummer 7 des Basar widerfahren. Hierzu sind folgende Fakten anzuführen. Am 20.08.1979 suchten mich Herr Janssen, damit bin ich gemeint, und ein weiterer Kollege des Basars auf mit der Bitte, Ihnen für den Basar ein Interview zu geben über eine Reise, welche ich nach Italien zu Basaglia geplant hatte. Ich habe den Fragestellern bereitwillig Auskunft gegeben, ausdrücklich wurde bei dem Gespräch vereinbart, um sich eventuell einschleichende, sinnentstellende Fehler zu vermeiden, dass Fragen und Antworten vor der Veröffentlichung nochmal gemeinsam durchgesprochen werden sollten. Am 13.09.1979 suchte mich am späten Vormittag ein Kollege der Basar-Redaktion auf und berichtete, dass sie nicht dazu gekommen seien, ihre Fragen zu formulieren und dass sie beabsichtigten, nur meine Antworten zu veröffentlichen. Er bat mich, den mir bei dieser Gelegenheit überreichten Entwurf seiner Aufzeichnungen durchzusehen. Ich hatte ihm eine möglichst rasche Erledigung zugesagt. Sie werden verstehen können, dass ich sehr empört war, noch am gleichen Tag den mir zur Verfügung gestellten Entwurf im Basar abgedruckt zu sehen. Leider mit einer Reihe von missverständlichen und fehl zu interpretierenden Formulierungen. Ich halte ein solches Vorgehen, gelinde gesagt, für eine Unverschämtheit und einen groben Vertrauensbruch. Herr Köster weiter in seinem Brief. Sicher war dies mein letzter Beitrag für den Basar. Sie werden als Redaktion gewiss damit leben können. Schlimm finde ich aber dabei, dass Sie sich so leichtfertig Sympathien verscherzen, und dass sie mit dazu beitragen, dass es immer schwerer wird, miteinander zu reden. Ich glaube, auch wenn ich jetzt hier diesen Brief vorlege, es sollten weniger Papiere verfasst werden, sondern wir sollten nicht nur untereinander, sondern auch dort, wo Kontroversen bestehen, miteinander sprechen, sollten uns zu Gesprächen mit allen Gruppen bereit finden, um Eskalationen abzubauen, Polarisierung zu überwinden und Brücken zu schlagen. Nur auf dieser Basis wäre ich auch in Zukunft, und dies gilt nicht nur in Richtung auf die Basar-Redaktion, zur Zusammenarbeit bereit. Unterschrift Dr. Köster, ärztlicher Leiter der Klinik. Um das Bild noch weiter zu ergänzen, trage ich hier einen Artikel aus einer Zeitschrift, die in der Landesklinik Düren ansässige sozialpsychiatrische Arbeitsgemeinschaft von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Landesklinik Düren formuliert wurde. Das war die SPAG, SPAG. In ihrem Info Nummer 2 im Mai 1980 haben sie unter anderem Folgendes veröffentlicht, klinikintern veröffentlicht. Und da wird nochmal deutlich, dass ein Konflikt über den Weg, wie Reformen in dieser Klinik denn umgesetzt werden, schon sehr weit fortgeschritten war, dass man sehr weit auseinander war, wie das denn gehen kann innerhalb der Dürner Klinik. Ich kann jetzt hier nicht so sehr auf ganz große oder auf Details eingehen, aber mir geht es darum, so einen Eindruck zu vermitteln, wie verrannt man eigentlich war innerhalb dieser Klinik, die gute Chancen hatte, tatsächlich einiges an Fortschritt auch durchzusetzen, umzusetzen. Ich habe auch darüber schon hier und da mal berichtet. Da gab es ja auch psychoanalytische Ansätze und auch sozialpsychiatrische. Und man muss wissen, Herr Köster selber war auch Mitglied der Psychiatrie-Enquete-Kommission gewesen. Und war sicherlich einerseits interessiert daran, die Reformen so umzusetzen in seiner Klinik, wie er sie selber auch mit formuliert hat. Auf der anderen Seite waren halt da auch starke Kräfte, konservative Kräfte, die versuchten, den Status quo so zu halten, weil daraus auch ganz viele Vorteile für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war. Das betraf zum Beispiel die Dienstzeiten, die sehr komprimiert waren und so weiter. Ich will und kann nicht jetzt hier auf so viele Details eingehen. Mir geht es eher um so den Geist. Und deswegen würde ich jetzt auch noch mal gerne aus dieser SPAG herausgegebenen Informationsschrift zitieren, weil der auch noch mal beschreibt, dass es zu der Zeit, also das war dann Anfang 1980, schon längst eine sogenannte Organisationsberatung für die gesamte Klinik gab, weil die Kiste so verfahren war, dass es gar nicht mehr so einfach miteinander zu sprechen. Das hat ja auch der Herr Köster in seinem offenen Brief da formuliert. Ich fange jetzt mal an und lese jetzt mal diesen Artikel vor. Ich versuche das kurz zu fassen. Der Überschrift dieses Artikels heißt, wie man eine Klinik heilt. Vor 4 Jahren wurde die Institutionsberatung von Dr. Lellau in unserer Klinik eingeführt. Von manchen hier im Haus ironisch als Schwatzbude bezeichnet. Sie war notwendig geworden, weil die Institution krankte. In der vorher bestehenden Krankenhauskonferenz hatten die Mitarbeiter die Frage gestellt, wie viel Einfluss sie als Fachleute auf die Entscheidungen des Betriebes hätten. Um solcherlei unbequemen Fragen von, in Anführungszeichen, Querulanten erst gar nicht aufkommen zu lassen, begab sich die Institution in Therapie bei dem Psychoanalytiker Dr. Lellau. Man ließ sich die Sache auch etwas kosten. Bekanntlich ist eine Analyse ja teuer. Das neue Gremium, offizieller Begriff Zielplanbesprechung, sollte für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, übrigens ist hier nicht gegendert, das mache ich jetzt einfach mal so, einschließlich der Betriebsleitung eine Möglichkeit bieten, die Konflikte zu erkennen und gemeinsam zu lösen, die der Aufgabe der Institution entgegenstehen, nämlich die sachgerechte psychiatrische Versorgung einer Region. So wurde in regelmäßigen Abständen diskutiert. Die Mitarbeiter aus allen Berufsgruppen nahmen mit Eifer an den Sitzungen teil. Jedoch nicht nur die Institutionen, sondern auch die Verhältnisse, Arbeits- und Versorgungsbedingungen krankten. Überfüllung und offene Boxen auf den Aufnahmestationen, Personalmangel, schlechte Ausbildung für die Schüler der Krankenpflegeschule, trotz allem Mühen des Analytikers Dr. Lellau, trotz vielen Diskussionen und Lösungsvorschlägen und viel beschriebenem Papier gesundeten weder die Institution noch die Verhältnisse. Aus lauter Gram über die fehlende Veränderung, über die weiter bestehenden Krankenverhältnisse wurde schließlich auch noch die Mitarbeiter krank. Sie blieben weg von den Besprechungen, resignierten, vereinzelten sich. Einen Hoffnungsschimmer gab es erst wieder, als sich die Mitarbeiter in der sozialpsychiatrischen Arbeitsgemeinschaft SPAG zusammenschlossen. Dort wurden Probleme offen besprochen, die Missstände beim Namen genannt, Überbelegung, Überstunden, Personalmangel in allen Berufsgruppen, schlechte Ausbildung etc. Die Forderungen, die gestellt wurden, um die bestehende Psychiatrie zu verändern, die Missstände, über die diskutiert wurde, sollten auch der Öffentlichkeit nicht länger verschwiegen werden. Anfang 1979 machten Skandale in der Forensik, in dem sogenannten Haus 5, die Runde in der Presse. Das war der Zeitpunkt, wo nun auch noch die Verwaltung dieses Hauses erkrankte. Zumindest blieb der Platz des Verwaltungsleiters, Herrn Guthoff, in den Besprechungen regelmäßig leer. Eine bei der Beerdigung der Institutionsberatung von Herrn Guthoff vorgebrachte Entschuldigung, Beerdigung in Anführungszeichen, lautete sinngemäß, er habe sich in den Sitzungen immer als Prügelknabe und Blitzableiter gefühlt. Außerdem wollte er es nicht länger hinnehmen, dass man ihm andererorts Blättchen in Anführungszeichen vor die Nase halte, die er nicht verantworten könne. Herr Guthoff, der Verwaltungsleiter, meinte hiermit das erste SPAG-Info über den Aufnahmestopp. Ort war der Landschaftsverband. Soll heißen, dass ihm beim Landschaftsverband, dem Herrn Guthoff, dieses Plätschen vor die Nase gehalten wurde, was er aber eigentlich nicht zu verantworten hat. Ist ja richtig. So, weiter in diesem Text. Zu dem Zeitpunkt, als die sozialpsychiatrische Arbeitsgemeinschaft SPAG einen Brief über die Missstände auf den Aufnahmestationen an der hiesigen Klinik an die Presse und Öffentlichkeit geben wollte, kündigte die Betriebsleitung das therapeutische Bündnis mit Herrn Lellau, diesem Berater, diesem Psychoanalytiker. Man rüstete sich zum Begräbnis in Anführungszeichen der Institutionsberatung. Wussten wir es nicht schon immer, dass politische Querulantentum nicht zu analysieren ist? Kleiner Ausblick in die Zukunft. Der leitende ärztliche Direktor kündigte auf der Beerdigungsrede an, dass er nach den vielen Verwirrungen in der Klinik zu einem neuen Führungsstil zurückkehren wolle. Die Beerdigung der Institutionsberatung fand im engsten Kreis, Betriebsleitung und ärztlicher Vorstand, Anfang Dezember 1979 unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Soweit dieser Text. Rückblickend, wie man merkt, aus Sicht dieser sozialpsychiatrischen Arbeitsgemeinschaft, dieser Gruppe, die halt mehr wollte als der Träger dieser Klinik, beschrieben. Ich lese hier aus einem Protokoll der Sitzung mit dem Psychoanalytiker Dr. Lellau vom 5. Januar 1979 vor. Ich tue das so ein wenig anonymisiert, da wo ich meine, dass es sinnvoll ist. Ich will auch hier nur verdeutlichen, wie die Positionen waren der Leute, die da miteinander redeten, denn sie gehörten teilweise sehr unterschiedlichen Gruppierungen an, die eben sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Reformumsetzung in der Klinik hatten, was zu großen Reibungen führte. Diese Sitzung, die ich jetzt hier vorlese, das Protokoll, an dieser Sitzung nehmen ca. 30 Leute teil. Also man sich vorstellen kann, wie groß die Gruppe ist. Dr. Köster eröffnet die Sitzung und knüpft an die Ausführungen des vorliegenden letzten Protokolls an. Hierzu verliest er die beiden letzten Schlusssätze. Daraufhin äußert sich der Pfleger Klaus Janssen, das bin ich, dass man seitens der Redaktion der Schülerzeitung in jeder Richtung zur Verfügung stehen würde. Dr. Köster bringt zum Ausdruck, dass ihn weniger die in den Artikeln aufgeführten Aussagen beunruhigen, als die Form selbst. Die Artikel seien zum Teil in einer, nach seiner Auffassung, ironischen und provozierenden Art geschrieben. Er sei der Auffassung, man solle gemeinsam versuchen, den Grund für diesen noch wohl nicht allgemein üblichen Stil herauszufinden. Dr. Lellau ist gemeinsam mit Dr. Köster und Frau Hilzinger, das war die Pflegedienstleiterin, der Auffassung, dass gerade in der Landesklinik Düren die Hierarchie vollkommen abgebaut sei. In der sich daran anschließenden Diskussion kommt aber immer wieder zum Ausdruck, dass die Schüler doch noch eine gewisse Angst haben, bestimmte Angelegenheiten einem Mitglied der Betriebsleitung offen vorzutragen. Diese wird insbesondere deutlich durch die Äußerung einer Schülerin, sie persönlich sehe die Mitglieder Betriebsleitung nicht als Mitarbeiter, sondern als die Obenstehenden in Anführungszeichen an. Nach Auffassung der Schülerin hält man mit persönlichen Äußerungen nicht zuletzt deswegen zurück, weil man befürchtet, nach Ablauf der dreijährigen Ausbildungszeit nicht übernommen zu werden. Man habe einfach Angst vor Repressalien. Weiter in dem Protokoll, Dr. Lellau wirft ein, dass es ihm eigenartig berühre, dass man, wie ihm scheint, Angst habe, persönlich, Aug in Aug, die Dinge mit den Betroffenen zu klären, sondern dass man diese Auseinandersetzung über das Medium Basar, in dem Falle diese Zeitschrift, sucht. Daraufhin entgegnet eine Schülerin, dass es weniger Angst mache, in einer Zeitung zu sprechen, als hier in der Sitzung. Dr. Köster bringt zum Ausdruck, dass er ja auch grundsätzlich nicht gegen berechtigte Kritik sei, sondern dass ihn hier, wie er bereits eingangs erwähnt habe, die Art und der Stil stören würde. Ihm sei ein Schüler, der sich mit kritischen Sachen objektiv auseinanderzusetzen versucht, viel lieber als jemand, der ganz lau seinen Dienst verrichtet. Es taucht die Frage auf, ob die 10 Redaktionsmitglieder auch tatsächlich die Zeitungsartikel selber verfasst haben. Dann geht es noch weiter in dem Protokoll, aber das will ich euch ersparen. Ende jetzt des Auszugs des Protokolls. Und mir geht es hier darum, auch diese Organisationsberatung, die sicherlich ein ziemlich großer Aufrieb war, da auch deutlich zu machen, wie kontrovers das Klima auch war. Gut, soweit mein Versuch, mit ein paar Schnipseln aus der Vergangenheit das Reformbemühen sozusagen auf der unteren Etage an einem kleinen Beispiel darzustellen. Man muss wissen oder sollte wissen, dass diese Bewegung speziell in der Klinik in Düren ja dann so geendet hat, dass einige in der Institution geblieben sind, auch sehr lange und auch noch Leitungsfunktionen übernommen haben. Viele sind aber dann peu à peu auch gegangen, haben sich selbstständig gemacht oder in andere Kliniken. Ja, und ich habe ja auch mit einer Gruppe zusammen dann nach Köln gewechselt, um da die erste Tagesklinik aufzubauen. Darüber habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Ja, so rückblickend wirkt es etwas traurig, dass wir es damals da nicht geschafft haben, unsere Vorstellungen von moderner, humaner Psychiatrie so umzusetzen. Der Landschaftsverband Rheinland hat ja seinerseits natürlich viele Kliniken betrieben und immer noch betreibt die immer noch und hat da auch einige Reformbemühungen umgesetzt. Ich sage immer gerne Bemühungen, weil ich finde, dass es an der Stelle nochmal deutlich sagen muss, dass die Reformansätze und die Überlegungen, wenn ich die heute lese, immer noch sehr, sehr gut sind. Aber man kann nicht sagen, dass flächendeckend in der Bundesrepublik die Verhältnisse so reformiert sind, dass man da von einer Transformation sprechen könnte in ein anderes, in eine andere Psychiatrie. Von den Strukturen her ist es immer noch sehr ähnlich. Soweit jetzt dieser kleine Eindruck, und jetzt widmen wir uns doch wieder ein bisschen dem Spaß zu, hoffe ich doch, Bernd, oder?
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Ein gutes neues Jahr euch allen. Wie immer kann man gespannt sein, was alles auf uns zukommt. Hoffen wir das Beste und bleiben wir zuversichtlich. Klaus, du bist heute im Podcast zurück ins Jahr 1978 gegangen, nach Düren. Da warst du schon in der Psychiatrie tätig und ich versuchte in Berlin in der Filmbranche Fuß zu fassen. Da gibt es sicher einige Schnittmengen, aber darum soll es nicht gehen, sondern natürlich um Musik. 1978 hatte die Discowelle ihren Höhepunkt schon überschritten. Punk war in England zumindest auch schon wieder Schnee vom vergangenen Jahr. In Deutschland war er noch nicht so richtig angekommen, war da noch ein Nischenphänomen von ein paar Eingeweihten. In Camp David unterzeichneten die USA, Israel und Ägypten einen Vertrag, der dem Nahen Osten Frieden bringen sollte. Wie auch immer. In Berlin eröffnete in dem Jahr das SO 36 in der Oranienstraße. Unter anderem ging man dahin, wenn man gute Bands sehen wollte oder gleichgesinnte Musikfans treffen wollte. In den Charts waren die Bee Gees, Boney M. und was weiß ich noch alles. Bob Dylan gab seine ersten Konzerte in Deutschland, in Dortmund, Nürnberg und Berlin. Das war die Tour kurz nach dem Budokan-Album, das im letzten Jahr im Rahmen der Bootleg-Series neu veröffentlicht wurde. Ich war beim Konzert und konnte miterleben, wie Dylan in der Deutschlandhalle ausgebuht wurde, weil er keine Greatest Hits Review abspulte, sondern ein fulminantes Konzert mit Bläsern, Chören und seine Songs in völlig neuen Arrangements und neuer Instrumentierung präsentierte. Nicht unbedingt jedermanns Geschmack, aber über den kann man ja sowieso nicht streiten. Aber wir hören jetzt erstmal keinen Dylan, sondern einen schönen alten Punk-Kracher von Nine Nine Nine, die ich damals auch gesehen habe.
I believe in homicide. I rest a case. Don't cast aside. You better believe it. Resign to it. Are you ready then, Bill Keynes? Give it everything you've got. Homicide. One, two, three, four.
Ich habe die Jungs vor 2-3 Jahren nochmal in einem kleinen Club wieder in Berlin gesehen und sie waren großartig. Voller Energie und man merkte, dass sie immer noch Spaß daran haben, Musik zu machen. Und sie veröffentlichten immer noch neue Alben. Nette ältere Herren, kann man sich immer mal ansehen. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die Discowelle schwappte. Man feierte sich selbst, und den Spaß am Leben. Kein Wort von No Future, sondern Hedonismus und Ekstase. Ich dachte, ein bisschen Hedonismus und Freude tun uns allen gut. Und weil die Welt voller Freaks ist, gibt's jetzt den Mega-Hit des Jahres 1978. Nochmals alles Gute und Schöne fürs neue Jahr. Freak out.
Thank you.